Ende November bin ich das erste Mal gefragt worden, und bist du schon in Weihnachtsstimmung? Und seitdem ist das so eine Frage, die mir regelmäßig gestellt wird. Und ich bin mir sicher, dem einen oder anderen von euch auch. Und ich weiß nicht, was ihr darauf antwortet. Ich habe mir in letzter Zeit angewöhnt, immer zurückzufragen, was ist denn Weihnachtsstimmung? Und woher weiß ich denn, dass ich jetzt in Weihnachtsstimmung bin? Und meistens bekomme ich zur Antwort, naja, das hat was mit Freude zu tun. Freust du dich auf Heiligabend, auf die besonderen Veranstaltungen und Rituale jetzt in der Adventszeit? Freust du dich darauf? Freude gehört anscheinend zur Weihnachtsstimmung dazu. Könnte man also sagen, die Adventszeit ist die Freudenzeit? Freude ist auf jeden Fall ein Begriff, der in ganz vielen Advents- und Weihnachtsliedern vorkommt. Freue dich, Welt, dein König kommt. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Oder wie der Refrain in dem Lied, wir sagen an euch an den lieben Advent, freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Seit ein paar Jahren mache ich es so, dass ich in der Adventszeit immer ganz bewusst das Lukas- und Matthäus-Evangelium, den Anfang davon, lese. Jeden Tag so ein Abschnitt, so als Hinführung und Vorbereitung auf Weihnachten. Und auch in diesen biblischen Texten begegnet einem die Freude. Da lesen wir von Elisabeth, die schwanger ist. Und als Maria sie besucht und die beiden Frauen sich begrüßen, da hüpft das Kind vor Freude im Bauch. Etwas später dann, wenn die drei Weisen aus dem Morgenland sich auf den Weg machen, da sind sie außer sich vor Freude, als der Stern über Bethlehem zum Stehen bleibt. Außer sich vor Freude. Und wenn jetzt die Freude ein ganz wichtiger Bestandteil für die Advents- und Weihnachtszeit ist, dann möchte ich gerne mit euch schauen, was es mit dieser Freude auf sich hat. Und ich habe mich jetzt aber ganz bewusst nicht für einen Text aus Lukas oder Matthäus entschieden, sondern ich habe uns einen Text mitgebracht, wo Paulus von der Freude schreibt. Und den möchte ich mit euch anschauen, was diese Verse eigentlich tatsächlich mit Advent und Weihnachten zu tun haben. Und ich lese uns aus Philipper 4, die Verse 4 bis 7, und ich lese uns nach der Züricher Bibel. Und da schreibt Paulus: Freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich es sagen, freut euch. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn man diesen Text liest, dann geht es mir so, dass ich den Eindruck habe, hier wird nicht nur von der Freude gesprochen, sondern sie wird regelrecht ausgerufen. Freut euch. Und Paulus sagt nicht, freut euch jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit, sondern er sagt, freut euch zu jeder Zeit. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, wenn wir über dieses Thema der Freude nachdenken. Ob du sagst, ja doch, das ist gerade genau mein Thema. Ich spüre sie in mir und ich freue mich über all das, was gerade so ist. Und ja, vielleicht bin ich auch in Weihnachtsstimmung und sing gerne diese Lieder mit, wo es um die Freude geht. Aber vielleicht geht es dir heute Morgen auch ganz anders. Vielleicht, weil du merkst, dass du in dieser Adventszeit gerade ganz schön am Kämpfen bist. Und dass dieses Freut euch eher ein Gefühl der Überforderung oder vielleicht auch der Sehnsucht oder der Wut auslöst. Weil es in deinem Leben gerade nicht so ist, dass du dich freuen kannst. Vielleicht kommst du aus einem Jahr, wo du den ein oder anderen Abschied und Verlust verkraften musst und du für dich gerade spürst, hey, in mir ist so viel Schmerz und so viel Trauer, da ist gar kein Platz für Freude. Vielleicht steckst du gerade auch in ganz stressigen und ja, einer hektischen Routine und bist froh über jeden Tag, den du nur irgendwie geschafft bekommst. Da ist für Freude eigentlich gar keine Zeit. Vielleicht merkst du auch, dass so in diesem letzten Jahr der ein oder andere Wunsch und das ein oder andere Vorhaben, dass du da keinen Schritt weiter gekommen bist. Du hattest so viele Ideen und Pläne und jetzt bist du vorsichtig geworden. Lohnt sich das überhaupt, sich zu freuen, oder ist es dann direkt schon die nächste Enttäuschung? Oder vielleicht denkst du auch an diese Welt, dass Menschen verhungern und wir hier alles im Überfluss und zu jeder Zeit zur Verfügung haben. Dass Menschen im Krieg kämpfen, während wir hier von Freude und Frieden singen. Dass es da so viel Böses und Ungerechtigkeit in dieser Welt gibt. Und da sollen wir uns freuen? Dürfen wir uns überhaupt freuen? Und ich finde, das sind alles ganz berechtigte Gedanken und Fragen und Gefühle. Weil genau das ist die Realität. Und als Paulus diese Verse im Philipperbrief geschrieben hat, war das auch für ihn Realität. Er sitzt im Gefängnis, als er diese Zeilen geschrieben hat. Und zu dem Zeitpunkt wusste er nicht, wird er freikommen oder wird das Todesurteil über ihm gefällt werden. Und auch die Gemeinde in der griechischen Stadt Philippi, an die dieser Brief adressiert ist, auch die kennen die bedrückende Realität der Wirklichkeit. Sie litten zu der Zeit vermutlich schwer unter Verfolgungen. Und Paulus ruft die Gemeinde hier nicht zu einer Freude auf, so als Bewältigungsstrategie, so nach dem Motto, jetzt stellt euch nicht so an, egal wie hart das Leben ist, freut euch einfach mal ein bisschen. Das meint Paulus nicht. Er will damit nicht das Schwere und auch nicht das Unangenehme einfach wegwischen oder ignorieren. Er schreibt diese Gedanken vielmehr aus der eigenen Erfahrung heraus, aus einem erfahrenen Frieden und aus einer Freude und aus dem Vertrauen heraus, das die Umstände übersteigt. Er ruft zu einer Freude auf, die tiefer und beständiger ist als dieses schöne Gefühl oder die jubelnde Reaktion auf etwas, was einem jetzt gerade Freude macht. Denn Paulus spricht hier von einer Freude in etwas, in jemandem, nämlich in Jesus Christus. Freut euch im Herrn alle Zeit. Freut euch in Jesus. Und es macht einen ganz großen Unterschied. Es ist keine lose Freude, die einen sichtbaren oder spürbaren Grund in der gegenwärtigen Situation braucht, sondern es ist eine Freude, die aus der Beziehung zu Jesus entsteht und die in der Beziehung zu Jesus ganz fest verankert ist. Jesus geht mit dir und mit mir und mit uns als Gemeinde durch Höhen und durch Tiefen. Und deshalb kann die Freude beständig sein, egal ob wir gerade uns in einer Hochphase befinden oder ob wir gerade in einer Niederlage stecken. Und ich bin sicher, die Gemeinde in Philippi hat die Aufforderung von Paulus zur Freude ganz genau verstanden und wusste, dass es nicht einfach nur so dahingesagt ist, weil Paulus sie gerade aufbauen oder ein bisschen ermutigen möchte, sondern die Gemeinde wusste genau, dass Paulus diese Freude und Hoffnung lebte, weil sie ihn so kennengelernt haben. Davon berichtet nämlich die Apostelgeschichte. Es war ein paar Jahre, bevor Paulus den Brief an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte im Kapitel 16, wie Paulus und Silas das erste Mal nach Philippi gekommen sind. Und wie sie dort in dieser Stadt den Menschen von Jesus erzählt haben. Und wir lesen, dass dort die ersten Christen in Europa zum Glauben sich bekannt haben. Es wird erzählt, und wie die beiden eine Frau von einem Wahrsagergeist heilten. Und es hat nicht allen Menschen damals gefallen. Und es fanden nicht alle super, die das miterlebt haben, weil ihnen dadurch eine Einnahmequelle weggebrochen ist. Und deshalb haben sie Paulus und Silas ins Gefängnis werfen lassen. Und die beiden wurden gefoltert und in den sichersten Bereich des Gefängnisses gesteckt. Und dann heißt es dort, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Macht euch das mal für einen Augenblick bewusst, was da geschieht. In der dunkelsten Stunde der Nacht, festgekettet und höchstwahrscheinlich mit einem schmerzenden Körper durch die Folter, resignieren die beiden nicht. Und sie werfen auch Gott nicht vor, wie kannst du das zulassen? Warum tust du uns das an? Wir haben alles für dich getan und jetzt sitzen wir hier in diesem Loch. Und die beiden, die stecken sich auch nicht gegenseitig mit Sorgen an, sondern sie beten und sie singen Lieder darüber, wie groß und herrlich Gott ist. Sie singen Loblieder für Gott. Und ich muss euch ehrlich sagen, immer wenn ich diese Zeilen lese, dann geht es mir so, dass ich das so faszinierend finde, wie die beiden sich verhalten. Sie freuen sich im Herrn, mitten in dieser ungewissen und unglaublich herausfordernden Situation. Sie wissen nicht, ob sie am nächsten Morgen freigelassen werden oder wie es mit ihnen weitergeht. Ihre Hoffnung gründet sich im Herrn. Sie wussten und vertrauten darauf, dass Gott der Herr der Lage ist, dass Gott alles unter Kontrolle hat und dass er gut ist, unabhängig davon, ob sich das in ihren Umständen gerade sichtbar macht oder nicht. Und genau das begeistert und fasziniert mich so sehr, weil ich mir wünsche, dass das auch in meinem Glauben und in meinem Leben relevant ist, dass ich genau so vertrauensvoll lebe. Paulus und Silas konnten die Situation annehmen, weil sie weiter blickten als nur auf ihre momentane Situation. Sie wussten, das hier ist auf keinen Fall für immer, selbst wenn wir in diesem Kerker sterben. Sie hatten einen Frieden darüber und darin, weil sie wussten, wir gehören zu Jesus. Wir sind sicher in seiner Hand. Er hat unsere Schuld am Kreuz abgeleistet. Hier auf dieser Erde müssen wir vieles erleiden, werden vielleicht sogar eingesperrt und mit Folter bestraft. Aber sie können uns nicht das ewige Leben nehmen, das Jesus uns durch seinen Tod und seine Auferstehung geschenkt hat. Und sie können uns das nicht nehmen, dass wir sicher in seiner Hand sind. Und mit genau dieser Ewigkeitsperspektive konnten sie Gott loben, sich in ihm freuen, auch und gerade in ihrer Situation. Sie waren körperlich eingesperrt, aber sie waren innerlich frei. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Gedanken geht, aber ich wünsche uns das für unseren Glauben und für unser Leben, dass wir mit dieser Perspektive leben und sie wirklich eine Relevanz in unserem Leben hat. Und dann geht diese Geschichte so unglaublich spektakulär weiter. Da geschieht ein großes Erdbeben und es wird berichtet, wie die Fesseln und die Türen aufgehen und alle Gefangenen frei sind. Und ich weiß nicht warum, aber der Kerkermeister ist erst um einiges später wach geworden. Und dann stellt er erschrocken fest, dass alle Türen offen sind und er will sich in sein Schwert stürzen, weil er seiner Verantwortung als Gefängniswärter nicht gerecht geworden ist. Und er in dem Moment davon ausgeht, dass alle geflohen sind. Und genau in dem Moment ruft Paulus: Tu dir kein Leid an, wir sind alle noch hier. Paulus, Silas und all die Gefangenen sind nicht abgehauen. Ehrlich gesagt, ich würde gerne wissen, warum. Aber es steht leider nicht in diesem Text. Vielleicht ist es genau das, was Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi schreibt, wenn er sagt: Freut euch und lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe. Sie haben diese Freude im Herrn. Sie preisen Gott. Und ich kann mir vorstellen, sie haben ihn noch mehr gepriesen, als diese Türen und diese Fesseln aufgesprungen sind. Aber diese Freude ist nichts, was sie für sich behalten. Ihnen muss anscheinend klar gewesen sein, dass wenn sie jetzt alle fliehen, das schlimme Folgen für diesen Kerkermeister gehabt hätte. Und deshalb bleiben sie. Ihre Freude bleibt nicht bei ihnen, sondern ihre Freude hat die Freundlichkeit zur Folge. Nicht nur Freundlichkeit denen gegenüber, die mit ihnen frei sind, sondern Freundlichkeit allen Menschen gegenüber. Selbst dem, der sie eingesperrt hat und der ihnen Schmerzen zugefügt hat. Aber wir müssen an diesem Punkt wissen, zu dieser Freundlichkeit sind wir nicht aus uns selbst heraus fähig, sondern sowohl die Freude als auch die Freundlichkeit sind ein Ergebnis vom Wirken Gottes in uns. Sie sind die Frucht des Heiligen Geistes. Sie sind das Ergebnis dessen, wenn wir alles, was wir tun, egal ob wir uns gerade in dieser stressigen, hektischen Vorweihnachtschaos uns fühlen oder in entspannten Vorbereitungen sind, wenn wir in alles Jesus mit hineinnehmen, ihm unsere Anliegen, ihm unsere Sorgen, unsere Klagen, aber auch unseren Lob und unser Dank bringen. Denn diese Verbundenheit mit Jesus, diese Freude im Herrn, das ist das eine, was uns dann zur Freundlichkeit gegenüber unseren Mitmenschen führt. Und das Zweite, wohin uns diese Verbundenheit mit Jesus führt, ist, dass es uns bewusst wird, der Herr, und damit ist Jesus gemeint, ist nahe. Dieses Wort nahe, von dem Paulus hier schreibt, das kann man auf drei Beziehungen oder auf drei Dinge verstehen, wie Paulus dieses nahe meint. Dieses nahe ist sowohl örtlich als auch zeitlich, als auch als Beziehungsgeschehen zu verstehen. Und alles drei trifft auf Jesus zu. So wie die Gemeinde in Philippi dürfen auch wir wissen, egal in welcher Situation wir gerade stecken, Jesus sehnt sich so sehr danach, dass er der Mittelpunkt in unserem Leben sein darf. Und er ist ein guter Herr, dem wir durchaus vertrauen dürfen und können, weil er unsere Sorgen mittragen möchte, dem wir unsere Anliegen bringen dürfen, der uns als unser Vertrauter nahe ist und der uns absolut nicht aus seinem Blick verliert. Jesus ist uns beziehungsmäßig nahe und Jesus ist uns örtlich nahe. Jesus hat seinen Jüngern kurz vor seinem Leidensweg gesagt, ich gehe zurück zu meinem Vater, aber ich sende euch den Heiligen Geist, der euch beisteht, euch tröstet, stärkt und euch an das erinnern wird, was ich euch gelehrt habe. Und jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der für sich sagt, Jesus ist mein Herr, der darf sicher sein, dass der Heilige Geist in ihm ist. Und somit ist dir Jesus ganz nahe. Jesus ist uns so nahe, wie niemand anderes es sein kann. Und das Dritte ist, dass Jesus uns zeitlich nahe ist. Wir gehen mit riesengroßen Schritten auf Weihnachten zu und feiern, dass Jesus in diese Welt kommt. Und wir dürfen uns daran erinnern, dass Jesus wieder auf diese Erde kommen wird. Und dann wird er alles neu machen. Und spätestens dann beginnt das ewige Leben. Dann wird alles Leiden, alle Schmerzen, alle Ungerechtigkeit ein Ende haben, weil wir dann bei Gott sein werden und mit ihm Gemeinschaft haben werden. Dann wird diese Ewigkeitsperspektive, aus der Paulus und Silas heraus im Gefängnis Gott lobten, spürbare und erlebbare Realität sein. Wir haben so oft den Eindruck und manchmal bekommen wir das auch vermittelt, dass da diese oder jene Krise noch auf uns zukommt. Und mir begegnet es immer wieder in Gesprächen, dass jemand dann plötzlich meinte, was kommt da noch alles auf uns zu? Ja, wir wissen nicht, was noch alles auf uns zukommen wird. Aber wir dürfen eines noch viel sicherer wissen. Da kommt jemand auf uns zu. Es ist Jesus, der wiederkommende Herr. Er kommt auf uns zu. Jesus ist uns nahe. Das dürfen wir als ganz feste Gewissheit wissen. Zeitlich, örtlich und in unserer Beziehung zu ihm. Und aus ihm heraus, aus seiner Kraft und aus seiner Liebe und aus dieser Freude über die Freiheit, in die er uns geführt hat, genau aus dem heraus können wir großzügig, freundlich und gütig mit all unseren Mitmenschen umgehen. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit, und noch einmal sage ich, freut euch. Paulus und Silas lebten diese Freude. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit, und noch einmal sage ich, freut euch. Das ist die Kernaufgabe für uns als Gemeinde. Denn in der Freude im Herrn zu leben und die Menschen um uns herum mit in diese Freude hineinzunehmen, das ist unsere Aufgabe. Und das bedeutet nicht, dass wir alle das perfekte Leben führen, ohne Schwierigkeiten, ohne Herausforderungen und ohne Fehler. Sondern es bedeutet, mit unserem unperfekten Leben, mit unseren zerplatzten Träumen, mit unserer Trauer, mit unserer Sorge und mit all den Erwartungen und Ansprüchen, die andere an uns haben, die wir aber auch an uns selbst stellen, mit all dem, was wir schaffen und auch da, wo wir scheitern und Fehler machen, dass wir mit all dem zu Gott kommen, dass wir all unsere Bitten und Klagen im Gebet und Flehen mit dankbarem Herzen vor Gott bringen und im Vertrauen auf sein Wirken, auf sein Handeln und auf sein Eingreifen leben und uns an ihm freuen. Ja, wir feiern bald Weihnachten. Jesus ist Gottes Sohn und er ist in diese Welt gekommen, um uns die Liebe des Vaters zu zeigen. Er ist in diese Welt gekommen, um für unsere Schuld am Kreuz zu bezahlen. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns durch seine Auferstehung neues und ewiges Leben und die Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Und deshalb können wir Weihnachten feiern und uns in dieser Adventszeit freuen. Auch und gerade, wenn wir gleichzeitig geliebte Menschen vermissen. Auch und gerade, wenn wir unzufrieden sind mit dem, was wir gerade schaffen oder nicht. Auch und gerade, wenn die Zustände immer schlimmer und hoffnungsloser werden. Jesus ist gekommen und er ist geblieben. Er ist uns nahe und deshalb dürfen wir uns in ihm freuen. Und Paulus schreibt in diesen Versen am Ende ein unglaublich schönes Versprechen. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich wünsche uns diesen Frieden, jetzt in dieser Adventszeit, dass wir das spüren und erleben, dass wir sicher in Jesu Hand sind und dass uns das zur Freude führt. Amen.